Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Verhandlungssache mit einer kleinen Fortsetzung unserer letzten Folge, die wir etwas abrupt beenden mussten, aber es sind noch viele Fragen offen. Ich begrüße recht herzlich Daniel Kagel. Hallo Daniel.
Hallo Nils.
Daniel, lass uns direkt eintauchen. Wir hatten so ein bisschen den Cut gemacht letztes Mal im Bereich Ethik. Ich hatte das aufgeworfen und wollte da mit dir mal drüber sprechen, wie du das siehst. Gibt es Grenzen, gibt es ethische Grenzen, gibt es moralische Grenzen oder ist in der Verhandlung alles erlaubt?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Erstmal die Frage, was ist denn überhaupt Ethik? Ethik bezeichnen wir als die Bewertung menschliches Verhalten. Hier spielen Moral und Sittlichkeit eine Rolle. Und wie du schon an den Sätzen hörst, merkst du natürlich, dass das im höchsten Maße subjektiv ist. Da spielt zum Beispiel auch so ein Thema wie Fairness eine Rolle. Was ist denn überhaupt fair? Ja, fair empfindet jeder Mensch eben anders. Und das Spannende am Thema fair ist, jeder hält sich für fair. Und genau hier haben wir in der Verhandlung eben Grenzen, die sehr, sehr fließend sind. Ethisch empfinde ich immer Folgendes. Für mich handelt es sich dann um Ethik, gerade im Verkauf, wenn ich Menschen überzeuge, etwas zu machen und nicht dafür Druck oder Macht ausübe. Das ist für mich so meine persönliche Definition. Aber auch das ist natürlich subjektiv. Warum? Weil wenn ich Menschen überzeuge, dann mache ich das natürlich auch mit Hilfe von Rhetorik, mit Hilfe von rhetorischen Stilmitteln, auch para- und nonverbaler Stilmittel. Und auch da ist die Grenze zur Manipulation natürlich ein Stück weit fließend. Aber für mich ist eben wichtig, dass es der Gegenüber nicht als solches empfindet, nicht als Druck und nicht als Machtausübung. Also das als kurze Antwort, aber die Antwort ist aus meiner Sicht auch jetzt noch viel zu oberflächlich, die ich dir jetzt gerade gegeben habe.
Ich möchte dir da kurz eine wahre Geschichte erzählen, weil ich da im Nachgang drüber nachgedacht habe und gedacht habe, die muss ich dem Daniel stellen, wenn wir das nächste Mal sprechen. Ich habe wieder was gekauft letzte Woche, und zwar einen Wäschetrockner. Ja, also so ziemlich das Schlimmste, was man, glaube ich, kaufen kann, habe ich getan.
Lass das nicht Miele hören, ja.
Und habe mir natürlich gesagt, Nils, du musst verhandeln. Klar. Ne? So, es gibt jetzt, also ich versuche das jetzt wirklich in meinen Alltag zu implementieren und habe vor meiner Verhandlung den Satz gesagt, ich verhandle sehr gerne und das werde ich jetzt mit Ihnen tun. Mhm. Und habe dann verhandelt. Ich greife vorweg, ich habe wirklich was rausgeholt. Also wirklich war ich sehr stolz. Weiß nicht, ob das jetzt ein großer Erfolg war oder ob er das für jeden Kunden macht, aber ich habe dann die Anlieferung, das Anschließen umsonst bekommen.
Also ein schönes Kuchenstück rausgeholt, ja.
Genau, enlarge the pie. Ne? Ich habe das für mich mal als Gewinn verbucht und habe mich aber im Nachgang gefragt, warum ich diese Präambel vorweg geschickt habe mit ich verhandle gerne, das mache ich jetzt mit Ihnen. Und ich glaube, für mich erkannt zu haben, dass ich mich ein kleines bisschen dafür geschämt habe.
Ja.
Zu verhandeln.
Vermute ich auch.
Ja. Genau, und da kommt ja dieser Bereich Ethik. Ne? Also ich habe mich geschämt dafür, habe vielleicht gedacht, ist das ein bisschen, macht man das vielleicht nicht jetzt? Oder was wird der denken? Was wird meine Partnerin denken, die dabei war, dass der jetzt anfängt zu verhandeln? Und ich würde gerne mal diesen Gedankenklumpen einfach auf den Schreibtisch legen und sagen, sag mal was dazu.
Ja, das sind deine eigenen moralischen Grenzen, dein moralischer Kodex, dein Kanon, den du hast und der ist bei jedem eben unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die sich dafür schämen und sagen, ich gehe doch nicht an die Käsetheke und verhandle hier, das ist doch peinlich, das ist ethisch nicht in Ordnung. Wo fängt's da an, wo hört's da auf? Wenn du ein Glas Wasser einem Menschen verkaufst für 10 Cent, wird er das hier kaufen. Wenn du aber in der Wüste bist und die Notlage eines Menschen erkennst und für dieselbe Glas Wasser eben 20 Euro verlangst, ist das ethisch okay oder ist das ethisch nicht okay? Ja, wir leben im Kapitalismus, da ist vieles erlaubt und ich bin Gott froh, dass wir im Kapitalismus leben, weil ich glaube, dass sich der Markt hier selber reguliert. Aber für mich ist vieles ethisch und moralisch völlig in Ordnung. Nimm zum Beispiel eine klassische Einkaufs- und Verkaufssituation. Wenn der Einkäufer hingeht und den Verkäufer begrüßt und sagt, schönen guten Tag, Herr Meier, schön, dass Sie da sind, nehmen Sie Platz. Sie wissen ja, warum Sie so nah an der Tür so sitzen. Ja, so, das ist natürlich ein gemeiner Spruch. Ne? Oder nehmen Sie Platz, der Stuhl ist noch warm von Ihrem Wettbewerber, den kennen Sie ja besser als ich. Das ist ethisch, moralisch vielleicht ein bisschen gemein, aber es gehört trotzdem zum Spiel. Für mich ist Verhandlung ein Spiel. Und in diesem Spiel ist vieles erlaubt. Da ist doch Bluffen erlaubt. Andere nennen das Lügen. Du kannst es Bluffen nennen, egal wie. Aber es ist in diesem Spiel vieles erlaubt. Und das macht Verhandlung für mich auch so aus. Wichtig ist nur, dass wir es wissen. Und wichtig ist, dass wir die Grenze erkennen, wo wir ganz bewusst massiven Druck und Macht auf andere ausüben. Weil dann fängt die Manipulation oder die negative Manipulation an. Manipulation, das möchte ich dazu sagen, ist für mich überhaupt nichts Schlimmes. Wir manipulieren jeden Tag Menschen. Jeden Tag, wenn ich aufstehe und mir ein Hemd anziehe, manipuliere ich Menschen, weil eigentlich würde ich lieber im Jogginganzug mit Artiletten rumlaufen. Aber ich möchte natürlich gut aussehen für andere. Ich möchte, dass mich andere wertschätzen und wohlwollend behandeln. Deswegen ziehe ich mich gut an. Menschen schminken sich, Menschen fahren schöne Autos. Warum? Um andere zu manipulieren. Das ist so. Und das ist für mich völlig legitim. Und das tun wir auch in der Verhandlung. Jetzt kannst du natürlich sagen, das nenne ich lieber überzeugen. Dann ist das Wort Glauberei. Das können wir so machen. Aber am Ende des Tages wollen wir andere Menschen beeinflussen, Dinge zu tun oder in uns zu sehen, die vielleicht so gar nicht sind. Und es gibt ein ganz spannendes Zitat von Tupac, was ich an der Stelle gerne zitiere. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob es 100% richtig ist, aber ich finde es sehr, sehr stark. Der hat mal gesagt, Männer verlieben sich in das, was sie sehen und Frauen verlieben sich in das, was sie hören. Das ist der Grund, warum sich Frauen schminken und Männer lügen. Und jetzt kann man auch darüber diskutieren und sagen, das ist moralisch nicht in Ordnung. Aber ich glaube, dass es ganz häufig so ist.
Ich glaube, dass nicht nur ich, sondern auch viele Hörerinnen und Hörer überrascht waren, als du gesagt hast, gerne zitiere ich. Und dann kam Tupac. Das war schon. Muss ich zugeben, war ein Bruch, so ein Musterbruch. Ne?
Ich weiß auch nicht, ob er es war, aber ich habe es mal von ihm gelesen.
Ja, ich möchte an dieser Wäschetrockner-Geschichte nochmal andocken, weil da noch ein weiterer Aspekt reingekommen ist. Und wie gesagt, das hat perfekt hier zu unserem Thema heute gepasst. Wir haben uns da beraten lassen, ne, in einem Elektromarkt. Mhm. Tolle Beratung, wirklich gut. So, und dann habe ich natürlich das gemacht, dieser Geiztrieb, den man natürlich hat, erstmal googeln. Ne? Also, was kostet der hier im Laden? Ne? Hat dann, ich glaube, 777 Euro sollte der kosten. Und habe dann gesehen, online gab es den für 729. So. Mhm. Und jetzt kommt wieder die Frage: Ethik, Moral. Ist es moralisch? Ist es ethisch korrekt, dann zu sagen, vielen Dank für die Beratung, ich kaufe jetzt online? Weil rechtens ist es ja, glaube ich. Ne? Also mit einer Beratung gehe ich ja keinen Kaufvertrag oder keine Kaufabsicht ein.
Ja, also ich verstehe deine Frage. Ich verstehe deine Frage, Nils. Ich habe da eine ganz klare Antwort drauf. Und zwar für mich, ich habe ja meine moralischen Grenzen klar definiert. Und meine moralische Grenze ist, wenn ich klare Kaufabsicht habe und ich mich beraten lasse, dann möchte ich dort auch kaufen, es sei denn, es sprechen andere Gründe dagegen. Und das sollte nach Möglichkeit nicht der Preis sein. Also ich finde es moralisch nicht in Ordnung, sich beim Mediamarkt beraten zu lassen und dann online zu kaufen. Das finde ich moralisch, ethisch nicht in Ordnung. Das können unsere Hörerinnen und Hörer anders sehen. Das finde ich nicht in Ordnung. Also das tue ich auch nicht. Dann mache ich mich selber schlau im Internet, kaufe selber und mache das auch selber. Ich gebe zu, ich habe das schon mal gemacht, aber ich fühle mich schlecht dabei und ich möchte das auch nicht mehr. Was ich moralisch völlig in Ordnung finde, wiederum nach meinem moralischen Kompass, ist, sich beraten zu lassen, dem Verkäufer dann das Handy zu zeigen und sagen, schau mal, auf Amazon kostet das 729 und ihn dann versuchen, im Preis zu drücken. Er muss nicht auf 729, 739, 49 würde ja auch gehen, aber ich möchte ihn auf jeden Fall drücken. Nach meinem moralischen Kompass ist das für mich in Ordnung, aber auch hier kann man geteilter Meinung sein, ob man einen Verkäufer, der eine schöne Beratung gegeben hat, ihn jetzt preislich unter Druck setzen muss, weil diese Beratung, die kostet ja auch Geld. Und die zahle ich ja, wenn du so willst, genau in dem Gap zwischen 729 und 799. Ja, also man kann da geteilter Meinung sein. Ich kenne ganz viele Menschen, die sich beraten lassen und sich dann im Internet kaufen. Ich trainiere auch solche Unternehmen, die genau unter diesem Problem leiden.
Ja, meine Frage ist ja jetzt, und das, also ich bin da auch noch nicht zu einem Abschluss gekommen für mich gedanklich, ne? Aber ich glaube ja, dieser Kampf online zu offline, Ne, dass der im Grunde gut ist. Ich finde den im Grunde gut, weil sich dadurch beide Parteien verbessern. Ne, ich glaube, dass der stationäre Handel lange, lange geschlafen hat und lange, lange sich nicht entwickelt hat. Dann kam auf einmal online mit einer brutalen Macht, ne, und Amazon ist ja dann exponentiell brutal durch die Decke gegangen und der stationäre Handel ist nicht nachgezogen. Und ich glaube, dass da viel verschlafen wurde und das ist einfach bequemer, besser und ja in vielerlei Hinsicht interessanter ist, online zu kaufen, und dass sich der stationäre Handel da noch nicht an dem Punkt ist, dass er die Schwächen, die ein Online-Handel hat, auffangen kann. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst, und ich sehe das etwas anders als du. In der Theorie, es ist wie mit dem Kommunismus, in der Theorie müsste es so funktionieren. In der Praxis möchte ich absolut widersprechen. In der Praxis erlebe ich, dass der stationäre Handel bis heute, bis ins Jahr 2023 komplett geschlafen hat. Der hat komplett geschlafen, und wenn ich heute mich in der Einkaufsstraße beraten lasse, muss ich mich an den Kopf fassen, wie schwach Beratung und Verkauf sind. Jetzt kann man sagen, okay, die verdienen vielleicht auch nicht ganz so gut, das sind ungelernte Kräfte. Ja, dann wird es Zeit umzudenken. Dann wird es Zeit umzudenken und zu sagen, da muss ich jetzt Geld in meine Mitarbeiter investieren, dass ich meine Beratung hochhebe und dadurch auch mehrere höhere Preise generieren kann. Aber das machen doch die wenigsten. Ich sage dir was, in 10, 20 Jahren werden nur noch die Läden im stationären Handel überleben, die genau das machen, die sich auf Nischen fokussieren und mit einem top qualifizierten Verkaufspersonal dem Menschen, dem Kunden ein Einkaufserlebnis bescheren. Und wenn das nicht ist, dann werden Menschen zukünftig selbst Lebensmittel online kaufen, weil einfach kein Einkaufserlebnis mehr da ist und weil die Beratung, so wie aktuell immer noch fast überall der Fall, grottenschlecht ist.
Um in meinem Beispiel zu bleiben, ne, der große Mehrwert des stationären Handels in diesem Beispiel, ich kaufe einen Wäschetrockner, war und hat auch dazu geführt, dass ich stationäre gekauft habe, zu sagen, wir nehmen deine alte mit. Ne, mach dir keinen Stress, so, wir entsorgen das. Wir schließen das Ding an und wir wissen, dass wir haben darüber gesprochen, dass wir mit dem Abfluss, ich kenne mich da gar nicht aus, um Gottes Willen, ich bringe da jetzt völlig falsche Wörter rein, aber auf jeden Fall musst du dann der Ablauf, Wasserablauf, musst du dann mit einem speziellen Ventil, Lirum Larum, das ist der Vorteil vom stationären Handel, den er mir auch angeboten hat und den ich dann überteuert im Vergleich zum Online-Handel auch mit eingekauft habe, gerne mit eingekauft habe. Und vor allem dieses Gefühl, wenn da was ist, habe ich eine Durchwahl, ruf da an und sag, hier, Kollege, ist was kaputt, komm mal bitte rum. Ne, das habe ich natürlich, wen soll ich anrufen, Herrn Bezos, und sagen, Amazon, komm mal vorbei, geht nicht.
Das ist ja auch ethisch und moralisch absolut vertretbar. Das finde ich auch gut, dass du das dann mehr gekauft hast oder dass du dort mehr bezahlt hast und dort gekauft hast. Viel spannender finde ich die Frage, ist es dann moralisch noch in Ordnung, jetzt noch zu verhandeln? Das, was ich halt eben mache, ist es moralisch vertretbar, sich beraten zu lassen und dann sagen, was können Sie am Preis noch machen, online gibt es das billiger. Was ich zu meiner Ehrenrettung sagen möchte, ist, dass ich natürlich versuche, an den Online-Preis ranzukommen, wenn ich stationär kaufe, aber ich auch absolut einverstanden bin, wenn er mir freie Lieferungen gibt oder einen freien Ablauf oder was weiß ich, ich kenne mich auch nicht aus mit Trocknern, aber wenn ich da noch irgendwas bekomme. Aber ich brauche für mein Ego auch etwas, wo ich sage, ich habe was rausgeholt. Ne? Das muss nicht der Online. Ich bin bereit, stationär mehr zu bezahlen, und das zeigen auch diverse Studien. Wir sind mittlerweile bereit, 10-15% mehr zu bezahlen stationär, wenn der Service gut ist, die Beratung gut ist, das Ganze drumherum passt. Also ich glaube, diese Geiz-ist-geil-Mentalität, darüber brauchen wir nicht mehr zu diskutieren, die ist weg, zumindest in großen Teilen. Aber da muss auch der Service stimmen. Da muss auch die Lust des Verkäufers, der Verkäuferin stimmen, die sagt da, ey komm, ich berate dich jetzt, ich habe da Bock drauf. Und genau das fehlt mir ganz oft, wenn ich in die Läden und bei uns in der Einkaufsstraße gehe. Das ist gruselig, gruselig.
Für mich, also ich habe für mich eine Lösung gefunden, wie ich ethisch und moralisch versuchen möchte vorzugehen. So ein kleiner innerer Kompass. Ich bin sehr gespannt, was du da darüber sagst. Und zwar geht's für mich um Chancengleichheit. Ich finde, sobald es Chancengleichheit gibt in einer Verhandlung oder Verhandlungsmöglichkeit, dann ist es in Ordnung zu verhandeln. Beispielsweise konnte dieser Markt ja auch einen Preis völlig frei wählen. Die haben sich ja auch was überlegt. Ne? Die haben gesagt, der kostet uns im Einkauf 400 Euro. Wir können den jetzt für 699 in den Laden stellen, so wie es jeder Onlinehandel macht. Wir schlagen noch was drauf. Ne? Also die haben ja auch versucht, was draufzugeben. Das ist Teil 1 der Chancengleichheit. Teil 2 ist, dass ich ja auch gegenüber anderen Kunden oder anderen Menschen mir keinen Vorteil verschaffe, weil ja jeder diese Möglichkeit hat. Jeder kann ja da hingehen und sagen, ich würde gern verhandeln, ob das dann zum Ziel führt oder nicht. Das heißt, für mich absolute Chancengleichheit und dann ist es auch fair und in Ordnung und ethisch korrekt verhandeln zu wollen. Siehst du was anders?
Nein, das sehe ich ganz anders. Ja, für mich hat Verhandeln nichts mit Chancengleichheit zu tun. Im Gegenteil, du hast immer unterschiedliche Machtverhältnisse in einer Verhandlung. Der eine will ein Gut oder braucht ein Gut zwingend, der andere hat genügend davon und hat eine ganz andere Machtposition. Ist das Chancengleichheit? Eher nicht. Ja, also wir müssten erstmal darüber reden, was ist denn überhaupt präzise Chancengleichheit. Ich glaube, dass wir vieles in der Verhandlung, dass vieles von Macht abhängt. Und also Macht ist das Wichtigste oder eines der wichtigsten Faktoren in der Verhandlung. Und Macht ist auch immer subjektiv. Deine Chancengleichheit, die du subjektiv wahrnimmst, die ist subjektiv. Deine Macht ist subjektiv. Schau, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du als Verkäufer dieses ganze Jahr schon super Aufträge gesammelt hast und den Kanal voll hast und du hast noch mehr in der Pipeline und hast heute eine Verhandlung. Wie gehst du hin? Mit breitem Kreuz und breiter Brust. Dich kann nichts mehr umhauen. Absolutes Selbstbewusstsein. Jetzt fährst du genau zur selben Preisverhandlung, hast dieses Jahr aber noch kein einziges Ticket geschrieben und was noch viel schlimmer ist, du hast doch nichts in der Pipeline. Du fährst genau zur selben Preisverhandlung, nur mit einem subjektiv deutlich wenigeren oder geringeren Machtgefühl. Macht ist das, was du draus machst. Und da gibt es natürlich Unterschiede, auch ethisch bewertbar, aber die interessieren mich nicht. Ja, wenn ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich immer ganz spannend finde, um mal zu gucken, auch was Macht alles machen kann und wie du auch Chancen erhöhen kannst. Das ist ganz spannend. Nehmen wir mal an, du gehst nachts um 1 Uhr in ein Hotel. Taxi ist weggefahren. Haben wir das? Ich glaube, das Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gebracht haben.
Hört sich gut an, erzähl mal.
In unserem Podcast.
Erzähl mal, hört sich gut an.
Nehmen wir mal an, du gehst nachts in ein Hotel, 1 Uhr, es regnet, Taxi fährt gerade weg, du hast kein Handyempfang, du bist in the middle of nowhere und der Portier kommt und sagt, ich hätte gern 399 Euro für das Zimmer. Ja, und es ist jetzt nicht gerade Wiesn, du bist nicht gerade in München und es ist nicht gerade September, der Preis ist völlig überzogen. So, die meisten würden jetzt hingehen und wenn sie denn überhaupt verhandeln, würden sie jetzt verhandeln. Würden sie sagen, ach, können wir da was am Preis machen, etc. Ich meine, die meisten würden es einfach so akzeptieren und würden sagen, okay, es ist halt so. Ne? Aber der Preis ist eben hoffnungslos überteuert und ein Taxi rufen ist nicht mehr drin. Das heißt, du bist angewiesen auf hier heute Abend zu nächtigen. So, wie sind die Machtverhältnisse nachts um 1 Uhr? Na ganz klar, der Nachtportier hat maximale Macht und du hast absolut geringe Macht. Und das ist sowas, wo ich sage, schau bitte genau hin, wie deine Machtverhältnisse sind. Ich würde jetzt niemals verhandeln, wenn ich der Portier wäre. Ich würde doch einen Teufel tun und da 1 Euro nachgeben. Ethik hin oder her, aber ich bin in der stärkeren Machtposition. Das hat doch nichts mit Chancengleichheit zu tun. Ich habe die Macht, also setze ich meine Preise durch. Spannend ist, jetzt meine Teilnehmenden mal zu fragen, ja, wann würdet ihr denn verhandeln? Und ich würde in dem Beispiel viel eher morgens um 10 Uhr verhandeln. Ausgeschlafen, gefrühstückt. Und dann würde ich zum Portier gehen und sagen, zahle ich nicht. Jetzt sagt er natürlich, ja, Sie haben aber Ihre Kreditkarte schon durch den Schlitz gezogen. Sag ich, das ist mir egal. Die Dusche hat getropft, das Bett hat Durchgang und das Fenster war undicht, es hat reingeregnet, was weiß ich. Aber den Preis zahle ich nicht. Ich möchte hier was am Preis haben. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber ich glaube schon, dass wenn du das 10-mal machst, dass du häufiger Erfolg mit dieser Strategie hast, als wenn du nachts um 1 Uhr verhandelst. Also es geht hier nicht um Chancengleichheit. Es geht darum, deine Machtposition auszuschauen, auszuloten und dann zu verhandeln, wenn deine Machtposition, sprich wenn deine Alternativen besser sind, als sie vorher waren oder als sie in der Zukunft sind.
Ja, erstmal fand ich ein schönes Beispiel. Ich habe trotzdem meine Chancengleichheit da auch ein bisschen wiedererkannt, weil ich sage, in dem Beispiel gab es keine Chancengleichheit. Du hast es jetzt Macht genannt. Ich sage Chancengleichheit, verhandeln zu können. Hat der Nachtportier in deinem Beispiel, es gab keine Chancengleichheit, weil der Gast nicht die Chance hatte zu verhandeln, aus meiner Sicht.
Genau.
Ja. Ich würde dir gerne eine Aufgabe geben, eine moralische Aufgabe und bin gespannt, was du dazu sagst. Bleiben wir bei meinem stationären Handel, Wäschetrockner.
Mhm.
Du kommst in den Laden und läufst am Büro vorbei, wo die Mitarbeiter Mittagspause haben und hörst ein Gespräch, zufällig. hörst nicht, ne, wolltest nicht lauschen, aber hörst das Gespräch, wie der Verkäufer auf Lautsprecher mit seinem Chef spricht und der Chef sagt ihm, sie müssen heute zwingend noch einen Verkauf machen und wenn sie irgendein Produkt für 1 Euro verkaufen, völlig egal, wenn sie heute keinen Verkauf machen, fliegen sie hier raus, es muss aber auf jeden Fall irgendwas für mindestens, und wenn es 1 Euro ist, sie müssen verkaufen. Jetzt guckst du auf die Uhr und du siehst, du bist der letzte Kunde im Laden und so weiter und willst jetzt diesen Wäschetrockner kaufen.
Ja.
Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, was ein bisschen weit weg von der Realität ist, ne? Aber mir geht es um moralische und ethische Grenzen. Wie, für welchen Preis wirst du nachher diesen Wäschetrockner kaufen?
500 Euro. Ich habe jetzt eine Information bekommen. Ich habe einen Informationsvorsprung und Informationsvorsprung bedeutet wieder Macht. Und ich persönlich, mein moralischer Kompass sagt mir, dass ich das ausnutzen kann. Jetzt kann man darüber auch geteilter Meinung sein, aber ich würde diese Information nutzen zu meinem Vorteil. Das heißt, ich würde jetzt mit ihm in die Verhandlung gehen, ich würde ihm das nicht aufs Brot schmieren, das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht mache, Chruschtschows dritter Schuh, ich möchte nicht meine Macht demonstrieren und ihm sagen, ich weiß, dass Sie heute noch verkaufen müssen, Leute, jetzt müssen wir runterhandeln. Im Gegenteil, ich behalte das für mich. Wenn ich einen Informationsvorsprung habe, behalte ich das immer oder fast immer für mich. Das ist ein Riesenvorteil in der Verhandlung. Denn nur dann kannst du dein Gegenüber so beeinflussen, so überzeugen, ohne dass er sich überrollt fühlt und sein Gesicht verliert. Weil Gesichtsverlust ist das Schlimmste in der Verhandlung.
Hast du bei dir persönlich schon mal erlebt, dass ein kurzfristiger Verhandlungserfolg langfristigen Schaden hat? Also, dass du in dieses Hotel zurückkommst und die sagen, Herr Kagel, Sie können direkt wieder gehen. Sie wollten die 399 nicht zahlen.
Nee, also ich habe ganz viele Tiefschläge erlitten. Also mein letzter Tiefschlag, ich glaube, ich habe davon erzählt, ich habe mir ja einen Pool geholt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einer der früheren Folgen erzählt habe. Und ich habe den sehr stark runterverhandelt. Und ja, der holt sich das alles zurück. Jetzt mit jeder Poolreinigung, mit jeder Chlorierungsanlage holt er sich das alles doppelt und dreifach zurück. Also diesen Einmalsieg, der ist schön und gut. Und deine Macht auszunutzen einmalig ist schön und gut. Aber ich warne davor, das zu tun, wenn du in einer längerfristigen Kunden-Lieferanten-Beziehung bist. Nicht? Die letzten 3 Jahre haben es gezeigt. Wir hatten Lieferkettenprobleme. Die Verkäufer haben an Macht gewonnen. Und manche Verkäufer haben das übel ausgenutzt und haben ihre Einkäufer aushungern lassen, ausbluten lassen. Naja, und jetzt schlägt das Pendel zurück. Und ich kann mir gut vorstellen, und ich weiß das auch, dass es jetzt einige Einkäufer gibt und sagt, jetzt ist Judgment Day, ja, jetzt ist Zahltag und jetzt wirst du eben von meiner Seite aus ausgeblutet. Und da ist es für mich ein Geben und Nehmen, was auch wieder was mit Ethik zu tun hat. Also nur weil ich in der stärkeren Machtposition bin, heißt das nicht, dass ich jemanden komplett ausbluten lassen muss. Bei einem Wäschetrockner ist für mich die Situation ein klein bisschen anders. Hier bin ich erstens in einer Einmalsituation. Das heißt also, ich rede nicht von einer dauerhaften Lieferanten-Kundenbeziehung. Und zweitens, der Mediamarkt oder wer auch immer das macht, der kalkuliert seine Preise so, dass er nicht drauflegen wird. Das heißt, ich muss davon ausgehen, wenn er es mir zu einem Preis X verkauft, hat er auch noch Vorteile davon. Der Verkäufer oder die Verkäuferin wird aller Voraussicht nach jetzt keinen persönlichen Schaden von diesem Verkauf nehmen, auch wenn ich ihn oder sie drücke um 200 Euro.
Es gibt bei Autos gibt es einen, gibt es diese perfekte KMH-Anzahl. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Ich glaube, beim Porsche ist das so. Ist jetzt natürlich nicht meine Preiskategorie, aber ich habe es zumindest gehört, dass es eine Geschwindigkeit gibt, ich sag mal 138 km/h, nur mal als Beispiel jetzt, ne? Und wenn du in dieser Geschwindigkeit fährst, ist das Auto perfekt. Du hörst nichts, kein Windzug, nichts klappert etc. Fährst du 3 km/h schneller oder 3 km/h weniger, hast du mehr Geräuschkulisse. So, es gibt diese perfekte Geschwindigkeit für ein Auto. Ja? Worauf ich jetzt hinaus will, ist, gibt es das auch bei einer Verhandlung, wenn du jetzt weißt, ich kann ein Produkt, was 800 Euro kostet, auf 500 drücken. Langfristig ist es aber so, dass mir das wahrscheinlich einen Schaden zufügt, ne? Dass ich sage, ich muss den ja nicht bis ans Äußerste, wie sagst du immer, kurz unter Unverschämtheitsgrenze. Genau, ja. Wie ist da deine Strategie, wenn du merkst, ich könnte dahin gehen? Wo ist da, gehst du bis ans Ende?
Nein, das mache ich nicht. Also das mache ich auch im Urlaub nicht, wenn ich da verhandle oder in anderen Situationen. Ich möchte Menschen nicht das Gesicht nehmen und ich möchte meine Macht nicht so sehr ausnutzen. Es gibt manche Märkte, wo ich ganz klar weiß, ich muss hier nicht kaufen und trotzdem tue ich es, weil ich einfach zufrieden bin mit dem Service und mit dem Menschen, der dahinter steht. Und dann werde ich einen Teufel tun und Menschen ausquetschen bis aufs Letzte. Natürlich kannst du das machen, aber das ist für mich ein mieses Verhalten. Das ist moralisch für mich auch nicht in Ordnung. Es gibt manche Situationen, wo ich das natürlich tue, wo ich es aber auch mit Profis zu tun habe und wo ich genau weiß, dass mein Gegenüber immer noch eine gute Schnitte hat. Ja, es gibt manche Menschen, die sind halt theatralisch und sagen, oh mein Gott, ich verdiene hier nichts dran. Und ich weiß sehr wohl, natürlich verdient ihr da dran. Und für mich ist diese 138 km/h, das ist für mich dann erreicht, wenn beide Parteien sich die Hand geben und sagen, es war ein gutes Geschäft. Ich habe was hergegeben, es war nicht leicht, aber es war ein gutes Geschäft. Und das ist für mich auch die Basis, das Fundament für zukünftige Geschäfte. Und so muss es sein. Das zu erreichen ist nicht immer leicht. Nicht? Aber und auch das zu erreichen, dass beide genau 50-50 gleich was bekommen, das hast du auch nicht. Du hast fast in jeder Verhandlung die Situation, dass der eine ein bisschen mehr gegeben hat, der andere ein bisschen weniger oder umgekehrt. Das ist so, das ist immer so. Das ist in der privaten Verhandlung genau dasselbe. Nur langfristig, bei langfristigen Beziehungen sollte sich das die Waage halten. Und das tut es ja in der Regel auch, weil wenn das nicht der Fall ist, wird der eine den anderen irgendwann verlassen. Privat genauso wie beruflich.
Hattest du mal oder fällt dir ein Beispiel ein, wo du eine Verhandlung abgebrochen hast, weil du sagst, hier wurden ethische Grenzen überschritten? Kann ich nicht mit umgehen?
Das ist eine schwierige Frage. Nee, das ist keine schwierige Frage. Ich habe da sehr, sehr genau ein Beispiel. Allerdings habe ich die Verhandlung nicht abgebrochen. Ich habe die Verhandlung gewonnen und habe mich dafür geschämt. Und das hat dazu auch geführt, dass ich diesen Job verlassen habe. Und zwar war ich früher Angestellter bei einem Finanzdienstleistungsunternehmen, also bei einer großen Bank. Und ich war damals im Vertrieb tätig, im Private Banking, habe also vermögende Kunden beraten. Und ich hatte eine ältere Dame, das weiß ich noch ganz genau, das war eine sehr liebreizende ältere Dame, die ein größeres Vermögen hatte. Und ja, wie das so war, hast du halt schnell die Aussage von deinem Chef bekommen, wir müssen noch dieses oder jenes verkaufen. Es war damals, handelte sich das um geschlossene Fonds, das sind etwas komplett komplexere Finanzinstrumente, die hier zu tragen kommen. Und ich wusste, dass die ältere Dame, die frisst mir aus der Hand. Banking hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn Kunden Vertrauen zu dir haben, dann kaufen sie. Und ich habe damals der Dame ein geschlossenes Produkt verkauft, wo ich der Meinung war, dass es nicht ganz gepasst hat. Und ich weiß noch, dass ich damals, also das war im Verkauf und wir haben auch verhandelt, aber ich habe die Verhandlung gewonnen und sie hat das gekauft und ich weiß, dass ich abends nicht mehr in den Spiegel gucken konnte. Die Geschichte hat ein Happy End, eigentlich hat sie zwei Happy Ends. Erstens, dieses Produkt, wie ich viele Jahre später rausgehört habe, verlief sehr gut. Es hat also schön Geld in die Kasse der Kundin gespült, was mich gefreut hat. Für mich das persönliche Happy End war aber, dass ich diesen Moment, und ich weiß noch ganz genau, ich hab in den Spiegel geschaut, habe gesagt, das kann ich nicht mehr verantworten. Und das war das Momentum, dass ich gesagt habe, ich verlasse diese Firma. Es hat dann immer noch 2 Jahre gedauert, bis ich mich komplett umorientiert habe. Oder na, knapp 2 Jahre, 1,5 Jahre. Aber ich habe dieses Unternehmen verlassen und ich bin froh dafür. Und wenn du mich heute fragst, ich schäme mich heute noch dafür, auch wenn es ein gutes Ende genommen hat. Aber das war wieder meiner Überzeugung und wieder des Bedarfs. Und das muss ich sagen, das würde ich heute so auch nicht mehr machen. Auch mit meinen eigenen Kunden, wenn ich was verkaufe, dann aus tiefster Überzeugung, weil ich weiß, dass die Kunden das brauchen. Dann habe ich Spaß und dann hat der Kunde auch Spaß.
Jetzt gibt es ja in der heutigen Zeit, wir nehmen den Podcast Ende 23 auf, sehr, sehr viele Online-Coachings, schnell reich werden. Ich sag mal so ein bisschen, möchte da niemandem zu nahe treten, aber mein Gefühl ist, dass da viele Potemkinsche Dörfer unterwegs sind. Sieht erstmal schön aus, dahinter ist gar nichts. Das gepaart mit dem Spruch, den glaube ich jeder kennt, jeden Tag steht irgendwo ein dummer Mensch auf und Subtext, der wird schon kaufen bei dir. Wie stehst du zu diesem Thema? Es geht da auch um Verhandeln, es geht um Verkaufen. Wenn jetzt so jemand zu dir kommen würde sagen, Herr Kage, können Sie uns beraten, wie wir noch mehr Leuten unser Produkt in Rachen stopfen können? Ich möchte mal so ein bisschen dieses Wolf of Wall Street Mindset vielleicht auch hervorholen. Wie stehst du dem gegenüber?
Naja, also erstens, diese ganzen Online-Coaches oder viele Coaches, die da gerade aus dem Boden stampfen, die sind ja auch nicht alle schlecht, das darf man auch nicht so sagen. Da sind viele, viele junge Menschen dabei, die vielleicht auch nicht ganz so viele Erfahrungen haben, die sind ja nicht alle schlecht. Also erstens, wenn mir jemand sagt, ich habe hier ein Produkt, von dem ich, Daniel Kagel, nicht überzeugt bin, hilf mir das zu verkaufen, dann mache ich das nicht. Das ist ich trainiere nur die Unternehmen, wo ich der Meinung bin, das sind Produkte, die sinnhaft sind und gut sind. Das ist das eine. Das andere ist, es steht jeden Morgen ein Dummer auf. Die Frage ist, finde ich das jetzt moralisch verwerflich? Wenn du eine gute Geschäftsidee hast und ein Handy verkaufst oder ein Auto verkaufst, was völlig sinnlos ist, aber irgendwie finden Menschen das gut, dann ist doch alles in Ordnung. Es ist doch alles in Ordnung. Weil wie viele Produkte kaufen wir denn, die eigentlich Schwachsinn sind? Weil irgendein cleverer Mensch gesagt hat, ach, das könnte ich mal vertreiben. Und es bereitet anderen Menschen Freude, Spaß und es bringt was. Und ich glaube auch, dass diese Coachings ein Stück weit was bringen. Was natürlich nicht in Ordnung ist, wenn du kein Coaching ablieferst oder wenn du derart schwach bist, dass du deine Leistung nicht bringst. Aber das sind Menschen, die meiner Meinung nach sowieso nach wenigen Monaten wieder verschwinden. Ja, und für mich ist immer wichtig, Erfolg ist das, was funktioniert. Der Markt hat immer recht. Erfolg ist das, was funktioniert. Wenn dein Coach dich in die Veränderung bringt, egal ob der 20 ist oder 60, dein Coach, egal ob der Erfahrung hat oder nicht, egal was der macht, wenn er dich in die Veränderung bringt, egal mit welchen Mitteln, ethisch und moralisch natürlich, dann hat er Erfolg und dann ist er sein Geld wert. Davon bin ich fest überzeugt und da möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen, diese jungen Erfolgscoaches, die sind blöd oder so. Nein, der Markt wird sich bereinigen. Der Markt erkennt sehr schnell, wenn jemand was kann oder nicht. Ich schimpfe mich auch Coach. Ich sage bewusst schimpfen. Warum? Weil Coach nennt sich heute jeder. Aber ich bin seit fast 10 Jahren jetzt im Coaching und ich bin ausgebucht. Der Punkt ist der Markt erkennt sehr schnell, wer ein bisschen was kann, wer sein Handwerk versteht und wer nicht. Das ist in jedem anderen Handwerk genau dasselbe. Und du wirst auch unter Handwerkern, unter Fliesenlegern schwarze Schafe finden, die ihr Handwerk nicht verstehen. Ist das moralisch okay? Ich weiß es nicht, aber die werden irgendwann vom Markt verschwinden, weil der Markt das bestraft. Ganz, ganz sicher.
Wie sieht denn dein Umfeld, also ich möchte das Umfeld mal mit an Bord holen beim Thema Verhandeln, Scham vielleicht auch, ne? Also bleiben wir mal bei deinem Beispiel Käsetheke. Jetzt sagst du, das ist für dich moralisch vertretbar, da zu verhandeln. Hast du schon Erfahrung gemacht, dass aber dieser moralische Kompass des Umfeldes da vielleicht ausschlägt und sagt, oh, das ist mir jetzt aber unfassbar unangenehm, gerade was der Daniel da macht?
Ja, also nicht nur das Umfeld, sondern auch mein Gegenüber. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Familie und ich, wir reisen jedes Jahr nach Mallorca, ja, logisch. Ja, und wir haben da so unsere Stammfinca, wo wir dann immer buchen und mieten. Und das ist eine sehr liebreizende Dame, Maria heißt sie. Und jedes Jahr, wenn wir im Sommer wegfahren, kommt sie her, macht die finale Abrechnung und dann reden wir über die Buchung des nächsten Jahres. Und die letzten Jahre hat sie ihre Preise immer wieder erhöht. Grund genug für mich, das zum Anlass zu nehmen, um zu verhandeln. Und sie erlebt das als äußerst unangenehm. Also sie sagt mir jedes Jahr, sagt sie, Daniel, ich mag das nicht. Ich möchte nicht verhandeln. Ich habe dir schon einen guten Preis gegeben und ich verhandle nicht mit dir. Und dann versuche ich dann noch die Klimaanlage kostenlos zu bekommen, weil ich muss mittlerweile auch 20 Euro für die Klimaanlage pro Tag bezahlen. Ja, also richtig Wucher. Wobei, wer Mallorca kennt, der weiß, dass das manchmal teilweise selbstverständlich ist. Der Punkt ist das Umfeld reagiert teilweise schon etwas genervt. Von meiner Frau will ich gar nicht reden, die schämt sich sowieso, wenn ich verhandle. Aber die Frage ist nicht so sehr mein Umfeld, also ob meine Frau das jetzt unangenehm findet oder nicht, das ist mir im Mediamarkt oder bei einer Finca völlig egal. Da geht's mir um die Sache. Viel wichtiger ist, wie reagiert mein Gegenüber. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass mein Gegenüber teilweise sehr konsterniert ist und sagt, nee, ich möchte jetzt gar nicht fahren, ich finde das total doof. Ne? Maria sagt mir das fast jedes Jahr, sagt sie, I don't like. Wir unterhalten uns auf Englisch und sie sagt, I don't like that. Ja? Und ich habe jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr im Sommer für mich festgehalten, ich mache das nicht mehr mit ihr. Ich akzeptiere den Preis, weil die Finca toll ist und ich mich da auch wohlfühle. Und es widerstrebt zwar meinem persönlichen Gusto, weil ich das weil ich das einfach machen muss. Ja, ich bin da wie der Skorpion. Ich muss einfach stechen. Ich muss einfach verhandeln. Aber es tut mir in manchen Situationen eben auch nicht gut. Ne?
Ich würde gerne nochmal den Raum geben, über einen Satz vielleicht noch eine Erklärung hinterher zu schieben. Mir ist meine Frau da völlig egal, mir ist wichtig, wie der andere reagiert. Willst du den so stehen lassen oder wollen wir den noch mal überarbeiten?
Ja, natürlich ist mir nicht egal, was meine Frau denkt. Aber in der Situation akzeptiere ich, dass meine Frau für 2 Minuten sich schämt oder sagt, mein Gott, Daniel, musst du jetzt verhandeln. Ja, da ist mir das Ergebnis einfach wichtiger und sie weiß das auch und sie schickt mich auch vor und sie geht auch aus den Läden raus oder sie verlässt auch die Situation, weil sie einfach unangenehm ist. Und wie ich jetzt gehört habe, auch von einigen Teilnehmenden, ist das keine Seltenheit, dass die Partnerin oder oft auch der Partner den Raum verlässt, weil die Partnerin dann verhandelt. Das ist durchaus legitim. Das ist sogar gut, weil sie dann kein Fürsprecher sein kann für mein Verhandlungsgegner. Na, das kann ja auch passieren. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du verhandelst und deine Frau oder dein Partner sagt dann, Mensch, jetzt lass doch mal, Mensch, das ist doch ein fairer Preis. Dann hast du auf einmal 2 Verhandlungsgegner. Ne? Schlechter kann es gar nicht kommen. Deswegen bin ich froh, wenn meine Frau dann diese Situation verlässt. Und ich kriege den Anschiss dann später, aber der ist es mir dann auch wert.
Daniel, es war ein buntes Potpourri aus vielen spannenden Gedanken. Ich glaube, dass es unfassbar groß ist, dieses Feld Ethik und Moral in einer Verhandlung. Und das Traurige ist sozusagen, dass es keine finale Wahrheit gibt. Also wir können jetzt nicht hier wie in der Schule QED drunter schreiben und sagen, bumm, so ist es, dass es genau das ist die Grenze, sondern ich glaube, die ist fließend, die ist dynamisch und die ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und können wir das so festhalten, dass man versuchen muss, dass man sich selber und dem Gegenüber noch wohlfühlt, dann ist alles erlaubt in diesem Rahmen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich glaube ja. Ich möchte zum Schluss noch ein Beispiel geben, wenn wir noch Zeit haben. Ich möchte ein Beispiel geben, was finde ich unheimlich schön ist. Und zwar trainiere ich ein Unternehmen, was Stipendien in die USA verkauft. Sportstipendien. Ja, und die beraten und verkaufen an junge Menschen. Klar, für die Dienstleistung, dass die rüberholen, die kriegen da teilweise ein Sportstipendium im Wert von 60.000, 70.000 Euro. Aber sie müssen für diese Dienstleistung, für diese Beratung, für diesen Admissions-Prozess durchaus zwischen 5.000 und 10.000 Euro bezahlen. Und ich erlebe es gar nicht. Ich coache diese Firma seit Anbeginn und das ist eine ganz, ganz tolle Firma. Und hier hast du ganz oft moralische Grenzen. Warum? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass jeden jungen Sportler, fast jeden jungen Sportler, den die beraten, dass die jungen Sportler gar nicht wissen, wie geil das ist und was für ein tolles Erlebnis das ist, wenn man in den USA studieren kann, 3 Jahre. Das wissen die nicht. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, übt auch ein bisschen Druck aus. Helft denen über den Graben, diesen jungen Menschen, dass die sich trauen, dass die da hingehen. Und ich weiß ganz genau, wenn die aus den USA wiederkommen, sagen 99,9%, das war die geilste Entscheidung. Ich bin so froh, dass diese Firma mir damals geholfen hat, mit in die USA zu gehen. Aber das weißt du eben nicht mit 17. Und da, glaube ich, ist es manchmal auch erlaubt, ein bisschen Druck auszuüben, weil du einfach weißt, dass dein Produkt, deine Dienstleistung für den Kunden unglaublich gut ist und wichtig ist. Nur der Kunde weiß es manchmal nicht. Und das ist für mich immer ein schönes Beispiel. Wenn du überzeugt bist von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, weil du weißt, dass es einen Nutzen stiftet, weil du weißt, dass es dem anderen gut tut, dann glaube ich, darfst du Menschen auch überzeugen und auch ein klein bisschen beeinflussen, dass sie das tun, was du möchtest, in dem festen Glauben, dass es am Ende gut wird. Und da fängt für mich Moral an und da hört sie am Ende auch auf, wenn es dann eben nicht mehr gut ist für den Gegenüber.
Schönes Beispiel, glaube ich, hat nochmal das eine oder andere Ausrufezeichen hinter ein Fragezeichen gesetzt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt und dass viele von euch das jetzt hören und bei der einen oder anderen Stelle sagen, sehe ich anders oder da ist für mich die Grenze da und da. Da freuen wir uns wirklich auch über Feedback. Wie seht ihr das? Habt ihr Beispiele? Habt ihr Gedanken dazu? Habt ihr Fragen? Habt ihr Aufgaben, die wir auch gerne mal mit in den nächsten Podcast nehmen? Bitte einfach kommentieren, E-Mail schreiben, anrufen, Brief schicken, vorbeikommen, eine Runde im Pool schwimmen. Alles. Das ist auch eine herzliche Einladung, die ich für dich ausspreche, oder?
Ich freue mich.
Genau, also da freuen wir uns über Feedback und sind sehr gespannt, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze seht. Wo sind eure Grenzen? Wie seht ihr das Ganze? Wo seid ihr da vielleicht auch mal an Grenzen gestoßen oder habt euch da in einer Situation wiedergefunden, die einfach irgendwie unangenehm ist? Da freuen wir uns, wie gesagt, über eure Gedanken. Lieber Daniel, es war wie immer ein Fest. Wie meine Oma sagen würde, es hatte viel Schönes. Mach's gut, Daniel. Danke. Ciao.
Ciao.